viele Arbeitgeber kennen und dass sie erpressbar von ihren Mitarbeitern sind oder bereits einmal waren. Und das ist eine echt scheiß Situation, in die man da kommt.
Der Mitarbeiter kommt normalerweise mit einer unverhältnismäßigen Forderung oder einer drohenden Forderung. Chef, wenn ich das nicht bekomme oder das nicht passiert, dann bin ich weg. Oder ich möchte hier 1.000, 2.000 Euro pro Monat mehr Gehalt haben. Ansonsten bin ich weg.
So eine Wut auslöst auf der einen Seite, aber auch so eine Ohnmacht auf der anderen Seite. Lass uns da doch mal reingehen in das Fundament, wie sowas entsteht, wie man sowas auflösen kann, wie man es in Zukunft vermeiden kann. Weil ich glaube, wenn man versteht, dass es ein Handwerkszeug gibt, dass es gar nicht so weit kommen müsste, oder ich da noch in der Fülle bin, zu sagen, dann passt es halt nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Gegenüber mein Geschäftspartner und guter Freund Randolph Moreno Sommer. Mein Name ist Felix Andrich und wir haben heute ein Thema mitgebracht, das viele Arbeitgeber kennen, und zwar, dass sie erpressbar von ihren Mitarbeitern sind oder bereits einmal waren. Und das ist eine echt scheiß Situation, in die man da kommt, wo so man sich auch so ein bisschen an die Wand gedrückt fühlt. Man kennt das generell, wenn man irgendwie so in die Enge gedrückt fühlt. Und Randolph, bring vielleicht mal ein paar Beispiele. Was heißt das? Was macht das? Was hast du gesehen in unserer Beratung in den verschiedensten Firmen?
Genau. Ja, erstmal, was das Thema Erpressbarkeit angeht, ich glaube, erstmal so zum Gefühl, man kennt das, genauso wie du es gerade gesagt hast. Der Mitarbeiter kommt normalerweise mit einer unverhältnismäßigen Forderung oder einer drohenden Forderung. Zum Beispiel, Chef, wenn ich das nicht bekomme oder das nicht passiert, dann bin ich zum Beispiel weg. Oder ich möchte hier 1.000, 2.000 Euro pro Monat mehr Gehalt haben. Ansonsten bin ich weg. Das sind so typische Beispiele dieser Erpressbarkeit, wo man einfach eine unverhältnismäßig hohe Forderung bekommt, mit einer unverhältnismäßig hohen Konsequenz, die erstmal sachlich anscheinend gar nicht gerechtfertigt ist. Aber natürlich, da kann ich jeden GF auch verstehen, erstmal so eine Wut auslöst auf der einen Seite, aber auch so eine Ohnmacht auf der anderen Seite. Was soll das jetzt? Weil der Mitarbeiter hat vielleicht Hoheitswissen, ist vielleicht schon lange da, begleitet total die wichtige Position. Eigentlich habe ich mit dem kalkuliert oder sowas und ich fühle mich da jetzt genauso an die Wand gedrückt gefühlt. Und jetzt wollen wir natürlich hier in dieser Folge darüber sprechen, dass es erstmal diese Themen gibt. Sicherlich hast du die auch mal bei dir im Betrieb erlebt. Und wir wollen natürlich darauf auch eingehen, wie entsteht sowas und wo kommt sowas her und wie viel kann ich sowas nachhaltig verhindern.
Ja, aus Arbeitgeberperspektive ist das, glaube ich, auch so ein Gefühl, wo man sich irgendwie denkt, ey, ich zahle dir schon Gehalt, ich gebe dir einen guten Arbeitsplatz, ich gebe dir jeden Tag mein Bestes, ein guter Arbeitgeber zu sein. Ich versuche möglichst viel diesen Rahmen zu schaffen, dass Menschen sich entwickeln, miteinander funktionieren und dann sowas, das fühlt sich irgendwie auch so unfair an und irgendwie so ein Gefühl von, was jetzt noch alles, und das, ich glaube, die Grundlage dahinter, die sollte man einmal verstehen, weil faktisch sollte es nicht sein, dass ich einem mal ganz faktisch gesehen Menschen Gehalt zahle, dass er mich dann nervt und noch erpresst auf so eine Art und Weise. Und lass uns da doch mal reingehen in das Fundament, wie sowas entsteht, wie man sowas auflösen kann, wie man es in Zukunft vermeiden kann. Weil, ja, ich glaube, wenn man da versteht, dass es ein Handwerkszeug gibt, dass es gar nicht so weit kommen müsste, oder ich da noch in der Fülle bin, zu sagen, dann passt es halt nicht. Aber erstmal das Fundament stärke, da können wir einmal reinschauen.
Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich erstmal ist es sehr wichtig, als Geschäftsführer Alternativen zu haben. Das bedeutet, auf der sachlichen Ebene, die ich so herstelle, wie ich mein Unternehmenssystem, wie ich das Recruiting, das Personalmanagement aufbaue, meine Mitarbeiterstruktur, wie ich Wissen absichere, muss ich erstmal grundsätzlich als Geschäftsführer in der Lage sein, Alternativen zu haben.
Und jeder, der jetzt sagt, nee, bei mir in der Region gibt es nicht genug Leute, es gibt immer genug Leute, es gibt nur viel zu wenige Top-Arbeitgeber, die wirklich ihre Hausaufgaben erledigen, da reden wir nachher mal darüber, was es eigentlich bedeutet, einen Rahmen zu schaffen für Leute, die dann wirklich bei dir arbeiten wollen, und dass du aus diesem Teufelskreis rauskommst, ich kann mich mit Konsequenzen führen oder kann mit Erpressung nicht umgehen, weil ich keine Alternativen habe, habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, weil mir auch wiederum Systeme fehlen, und diese Zusammenhänge würde ich beleuchten wir nachher nochmal, genau. Aber erstmal der Punkt, seine Fülle, dass du sagen kannst, ey, wir müssen nicht zusammenarbeiten, das ist ja, ja, kein Zwangverhältnis, eine Entscheidung von beiden Seiten, und aus dieser Fülle raus dann auf die nächste Ebene zu schauen.
Genau, das ist erstmal so das grundsätzliche Ding, Und jetzt kann man dann, man braucht jetzt so ein Haus vor seinem inneren Auge, ja? Unten ist das Fundament, dann hast du die Mitte, dann hast du oben das Dach. Und das Dach ist die Sachebene und darüber reden wir, ja? Wenn wir über mehr Gehalt reden, wenn wir darüber reden, Chef, wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Das sind ja alles erstmal total sachliche Punkte, aber wie du sicherlich vielleicht auch schon gemerkt hast, geht es ja nicht nur sachlich zu, sondern wir haben hier mit Gefühlen zu tun, ja? Der Mitarbeiter kommt vielleicht leicht aggressiv an. Ich fühle mich jetzt auch bedroht an dieser Stelle, Angst. An dieser Stelle muss man verstehen, man dann verlässt die Sachebene, weil es ist nichts mehr Sachliches nur, worüber wir jetzt diskutieren oder ein bisschen wie auf dem Basar rumhandeln, sondern wir sind jetzt auf einmal auf einer anderen Ebene. Die Aufbauten von diesem Haus, die Beziehungsebene. Das heißt, um sachlich gut miteinander umzugehen, müssen wir schon uns gut verstehen. Das tun wir an dieser Stelle wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig, weil wenn du Mitarbeiter zu mir mit so einer Forderung ankommst, irgendwie sind wir nicht wirklich so Freunde. Jetzt ist natürlich die große Frage so, was ist denn die Grundlage dafür, dass wir uns gut verstehen? Und da gucken wir immer auf die Systemgesetzebene, auf die Grundbedürfnisse. Das heißt, ganz unten das Fundament, was man normalerweise nicht sieht, aber trotzdem merkt, sind wir zugehörig zueinander? Gehen wir wertschätzend, anerkennend? Gehen wir respektvoll miteinander um? Ist das Gleichgewicht von Geben und Nehmen hergestellt? Wenn diese Sachen hergestellt sind, dann kann ich normalerweise auch, fühle ich eine gute Beziehung, aber ich kann normalerweise auch sachlich darüber reden. Hey, was ist denn dein Thema, was ist dein Problem und so weiter, dann guck mal da drauf. Aber sobald ich diese Sachlichkeit auf eine emotionale Ebene sich verlagert, weiß ich, ich kann dieses Thema nicht auf dieser Ebene lösen. Das heißt, ich muss auf das Fundament schauen und erstmal einen guten Schritt bis dahin zurück machen, in dem Punkt, wo es mal gut war. Ne?
Ja, was bedeutet das? Also wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man kann sich das erstmal vorstellen, dass wir haben auch gerade, habe ich auch gestern das Gespräch mit einem Kunden gehabt, da kam auch ein Mitarbeiter mit so einer unverhältnismäßigen Forderung da an und die Person ist natürlich so, naja, auch menschlich ticken dann gleich so, ach scheiße, ich muss die Person rausschmeißen, was soll das denn? Diesem Reflex muss man widerstehen und erst einmal verstehen, ich kann mit dem Mitarbeiter sachlich nichts klären. Das heißt, es macht jetzt gar kein Ziel, in das nächste Gespräch, gar keinen Sinn, in das nächste Gespräch zu gehen und zu sagen, wir reden jetzt über diese 1.000 Euro Gehaltsforderung, sondern es macht nur Sinn, in das Gespräch zu gehen und zu sagen, pass mal auf, ich merke, das fühlt sich nicht gut an, ne? Ich glaube, es ist auch nicht mehr gut zwischen uns. Ich würde zuallererst, bevor wir jetzt über dieses Sachthema sprechen, mit dir einmal auf Systemgesetzebene oder erstmal, wenn man Umgangssprache nimmt, schauen, wann war es denn vielleicht mal nicht mehr gut? Hast du auch das Ziel, dass wir das erstmal klären? Da sagt der Mitarbeiter normalerweise, wenn er noch einigermaßen Bock hat, viele haben, nochmal sagen, ja, lass erstmal klären, weil der Mitarbeiter hat ja eigentlich auch nur diesen Weg, diese Verletzung, die er vielleicht in sich trägt, diese Ungerechtigkeit durch diese sachliche Ebene zu klären. Ja. Aber das bringt ja nichts. Das ist ja wie Schmerzensgeld. Wenn ich dem Chef das zahle, ist ja nicht die Beziehung und auch nicht die Systemgesetzebene gekettet. Das heißt, der Mitarbeiter spürt es normalerweise auch und sagt, jo. Und dann mache ich erstmal einen ganz großen Schritt innerlich, zeitlich zurück, dass ich sage, komm, lass mal zurückgehen zum Kennenlernen. Wie war es denn da zwischen uns? Ja, da war es ja super, da sind wir gemeinsam begonnen. Da haben wir ja gesagt, wir wollen hier gemeinsam arbeiten, das Unternehmen nach vorne bringen, hatten vielleicht Entwicklungsperspektiven. Also da entsteht dann so eine wertschätzende Haltung füreinander und erstmal ja, Ruhe auch. Ne? Ja.
Das heißt, bevor man sich auf das sachliche Thema, zum Beispiel Geld oder kann ja auch eine x-beliebige andere Forderung schauen, ja, ist quasi immer der Reflex, wenn das nicht zusammenpasst.
Ja.
Also wenn ich merke, das ist nicht stimmig, das kann nicht nur an dem Geld, an der Forderung, an der anderen Stelle oder was auch immer liegen, gehe ich quasi immer eine Ebene tiefer in dem
Bereich. Ja, das ist auch ein Prinzip. Also wenn ich ein Problem nicht auf der Ebene lösen kann, dann muss ich eine Ebene tiefer gehen. Und da gibt es verschiedene Modelle, 7 Ebenen der Veränderung haben wir auch. Oder in dem Fall guckt man, was die Kommunikation angeht, auf dieses Hausmodell. Ne?
Ja. Was wird dadurch anders? Also was hat es zu tun auch mit Vertrauen, was darin entsteht oder auch nicht entsteht?
Also erstmal findet man zu dieser gemeinsamen Basis wieder zurück, wo man mal begonnen ist. Weil da war Vertrauen ja normalerweise da. Sonst würde ich ja mit dem Mitarbeiter auch nicht anfangen zu arbeiten. Und dann geht es schon darum, langsam und chronologisch die Zeitlinie zu reflektieren und zu sagen, vom Kennenlernen aus, lass mal stückweise nach vorne gehen und schauen, was gab es in deiner Vergangenheit. Und sehr häufig oder in 100% der Fällen sogar erleben wir, dass da Systemgesetzverletzungen passiert sind. Also dass zum Beispiel der Chef aus der besten Absicht herausgehandelt hat, aber das bei den Mitarbeitern ein ungutes Gefühl gemacht hat. Ein praktisches Beispiel auch von gestern, haben wir auch wieder gehabt mit einem anderen Unternehmer, das Call, dass im Call, dass zum Beispiel der Geschäftsführer, der Mitarbeiter zu Beginn eine Perspektive als Führungskraft gegeben hat.
Das heißt, ihm wurde was in Aussicht gestellt.
Genau. Wurde das in Aussicht? Das gibt es natürlich in Richtung Führungskraft, Position, Dienstwagen, gibt es alles Mögliche in diese Richtung. Und dann hat sich das Unternehmen aber unterschiedlich entwickelt. Dann war die Position nicht. Dann ist die Person schwanger geworden. Dann kam die wieder, hat nur mit 24 Stunden drin. Da war das Setup nicht mehr ganz klar. Und wenn man dann dieses Thema so ungeklärt lässt, dann, auch an diesem Punkt, kam die Mitarbeiterin dann mit so einer unverhältnismäßigen Forderung an, was bei dem Unternehmer wieder ein gutes Gefühl hat, weil da kannst du ja auch nicht unternehmerisch gut vertreten. Und da wieder hin zurückzugehen, an den Punkt, wo es mal gut war, wo diese Versprechen, diese Sachen, die in Aussicht gestellt werden, und das wieder aufzulösen erstmal, das bringt erstmal wieder die Klarheit und das Vertrauen rein. Ne?
Und für die Zukunft das dann auch zu lernen. Also ganz viele von diesen Themen entstehen ja auch durch Systemfehler.
Ja.
Das heißt, ich habe zum Beispiel kein Gehaltslevel-Struktursystem. Der Mitarbeiter weiß nicht, welche Perspektive ich habe. Gestern hat es ein schönes Beispiel gesagt, geht es darum, was gibt es für Karrierepotenziale?
Gerade, ja.
Genau, gibt es nur die Führungskraft? Gibt es eine fachliche Entwicklungsperspektive? Was habe ich sonst für Möglichkeiten? Ne? Waren die Erwartungshaltung, was die Rolle angeht, klar geklärt? Weil das erlebe ich wirklich fast täglich, dass irgendwann so ein, alleine schon ohne eine Forderung, ein Gefühl entsteht von, ey, ich zahle dir eigentlich Gehalt, du machst deinen Job nicht, aber du hast eine ganz andere Perspektive. Also der Mitarbeiter aus seinem Weltbild sagt, boah, ey, eigentlich hätte ich eine Gehaltserhöhung verdient. Ja. Und du sagst, ey, es wäre eigentlich cool, wenn du erstmal das, was du aktuell überhaupt verdienst, für das Unternehmen fair wieder einbringst, weil du einfach die Erwartungshaltung nicht erfüllst, die ich habe. Und die Ursache ist am Ende erstens unausgesprochene Erwartungshaltung und eine fehlende Rollenklarheit, eine fehlende Klarheit über, in welcher Zeit kannst du was erledigen. Dadurch kommt eine Ausrede, oh, ich habe keine Zeit, das zu erledigen. Mitarbeiter werden nicht mit Konsequenzen geführt. Das heißt, Leute machen immer wieder ihren Job nicht gut. Und das Schlimme ist nicht nur, dass es sich zwischen dem Mitarbeiter und dir dann nicht gut anfühlt. Das ist genau das Gleiche bei der Forderung. Was passiert denn, wenn ich der Forderung nachkomme oder wenn ich generell auf einmal mehr Gehalt zahle? Andere Leute sehen das ja auch wieder.
Klar.
Und dann bin ich in so einem Teufelskreis, wo ich dann dem einen, weil ich nicht wusste, mir besser zu helfen, nachgekommen bin. Mein Top-Mitarbeiter, das sieht, der vielleicht innerlich kündigt, weil die Leute reden ja untereinander. Und gerade was das Thema Gehalt angeht, fühlt sich häufig der Top-Mitarbeiter nicht mehr fair behandelt oder nicht mehr wertgeschätzt. Und ich glaube mal, das ist dann wiederum der Zusammenhang, warum es auch so relevant ist, diese drei Ebenen zu verstehen. Weil es geht ja gar nicht nur um den einen Mitarbeiter. Es geht einmal um dich selber als Geschäftsführer, dass es sich fair anfühlen sollte, auch für dich. Auch du solltest dich wertgeschätzt fühlen, wenn du was Gutes für deine Mitarbeiter machst, egal in welche Richtung. Auch du solltest merken, ey, das ist ein gutes, stimmiges Gefühl auch im Gesamtsystem, weil dein Job ist es, das Gesamtsystem zu wahren und nicht nur nach dem einzelnen Mitarbeiter zu schauen und dann mehr oder weniger auch dadurch immer ein besseres Verständnis zu gewinnen. Wann müssen wir eigentlich am Fundament arbeiten? Wann müssen wir letztendlich schauen, dass es dem Gesamtsystem gut geht? Wann müssen wir schauen, dass Top-Leute sich wertgeschätzt fühlen oder und sich manchmal auch von Leuten zu trennen, wenn es gar nicht mehr passt? Weil es kann auch sein, das kommt auch immer wieder vor, dass ich Mitarbeiter habe, die die ganze Zeit irgendwelche Forderungen stellen, die überdimensional viel Wertschätzung brauchen, die einfach nicht die Arbeitsmoral vertreten, die du vertrittst, die einfach ja in andere Werte schätzen, als du sie schätzt. Und dann ist zwar trotzdem wichtig, dass man auf eine Systemgesetzebene schaut und schaut, wie kann ich das dort lösen, wie kann ich das Vertrauen wiederherstellen. Wenn man dann aber merkt, aus dem neuen, ey, wir haben da unterschiedliche Blickwinkel drauf. Du hast diese Erwartungshaltung für die Zukunft, die kann ich dir gar nicht bieten. Das ist zum Beispiel gerade, wenn ich mal eine falsche Erwartungshaltung gemacht habe, das hast du ja nicht aus böser Absicht gemacht. Das heißt, löst das einmal auf, dass er erstmal sieht, ey, dass bei dir da ungute Gefühle entstanden sind durch diese Erwartungshaltung, das sehe ich erstmal. Wenn der Mitarbeiter aber trotzdem jetzt diese Erwartungshaltung hat, kann man sich entweder einen Ausgleich überlegen. Oder Punkt B vielleicht auch überlegen, hey, wenn das für dich dann gar nicht mehr passt, dann trennen wir uns wieder und dann ist wiederum die Fülle so wichtig, die ich dann brauche.
Und ich glaube, was man an der Stelle auch verstehen muss, wenn ein Mitarbeiter mit so einer Geschichte kommt und ich mich jetzt erpresst fühle oder so, dass man dann erstmal ganz klar versteht, der Mitarbeiter handelt in diesem Moment für sich auch aus der besten Absicht heraus.
Ja.
Also er geht ja jetzt nicht hin und sagt, ich wirke dem Chef jetzt richtig ans Rein, sondern sagt, ey, das ist echt scheiße hier gerade. Diese Versprechen, die mir in Aussicht gestellt worden sind. Der Chef, der ist ja nie wieder drauf eingegangen. Und ich hänge jetzt immer noch bei meiner gleichen Bezahlung fest. Das Einzige, was jetzt das Richtige ist, ist meine ordentliche Gehaltsforderung reinzuknallen und klarzumachen, was, was für einen Stellenwert ich habe. So läuft das ja ab. Aber genau dann, das ist halt nur Schmerzensgeld, weil die Verletzung, die Gefühle dahinter, der Ausschluss, der produziert worden ist, die Ungerechtigkeit, das ist dadurch auf gar keinen Fall aufgelöst. Und da wirklich hinzugehen und zu verstehen, auch wenn das für sich natürlich auch wie so eine Erpressbarkeit anfühlt, der Mitarbeiter handelt aus der besten Absicht. Und jetzt geht es darum, meiner Verantwortung als Chef nachzugehen und mit dem Mitarbeiter das sauber aufzulösen, sauber an dem Punkt, wo es mal gut war, sauber durch die Chronologie durchgehen, sauber zu schauen, was ist da passiert und Verantwortung dafür zu übernehmen. Weil in häufigen Fällen tragen Führungskräfte ja Verantwortung für Dinge, die schiefgegangen sind, aber auch natürlich der Mitarbeiter, der müsste sich ja auch mal rechtzeitig melden. Aber gerade wenn es um Gehalt geht, da ist es in der Regel immer so, es ist besser, wenn der Chef proaktiv schon vorher das im Blick hat, was leistet er, was macht er, dem Perspektiven in Aussicht stellt, mit dem rechtzeitig drüber spricht. Nicht, dass der irgendwann ankommen muss und sagen, wie sieht es immer aus, ne?
Ja, und auch wirklich der Verantwortung nachzukommen. Der Verantwortung nachzukommen, auch es nicht zu dulden, dass dann einfach so eine erpressbare Situation stattfindet.
Ja.
Weil es ist einfach, schau mal, es macht mit dir kein geiles Gefühl, es ist für den Mitarbeiter nicht gut, es ist für Kollegen nicht gut, es gibt Werkzeug, sowas zu lösen. Und es ist auch einfach, ich finde es in Deutschland ein Rumgemeckere häufig über Mitarbeiter, was dann die Menschen so schlecht sind oder was auch immer. Nein, änders. Änders, wie du damit umgehst, änders, wie du die Situation handelst, weil das ganze Mitarbeiter-Bashing, was ich da in Deutschland habe, entweder arbeitet bei dir, diese Person, oder beklag dich eher über dich selber, dass du es nicht auf die Reihe bekommst, mit den Leuten da richtig umzugehen und sie auch richtig an die Hand zu nehmen. Weil wenn du dich irgendwann mal entschieden hast, Arbeitgeber zu werden oder entschieden hast, in die Situation vielleicht auch reingehüpft bist, weil du nie eigentlich wolltest oder eigentlich mal nur eine gute Idee hattest und diese Größe machen wollte, gehört halt auf dieser Seite der Medaille auch dazu, dass du lernst, wie du führst, dass du lernst, wie du mit solchen Situationen umgehst und nicht meckerst über was auch immer, wie die Erpressbarkeit ist. Auch wenn ich erstmal verstehen kann, dass es sich scheiße anfühlt.
Klar.
Wenn ich es verstehen kann, dass eine Situation selber es keinen Spaß macht, aber auf der anderen Seite habe ich wirklich inzwischen auch kein Verständnis mehr dafür, dass man da rausgeht und dann nach Hause geht und mit seiner Frau oder seinem Mann schlecht über Mitarbeiter redet, sich mit Kollegen austauscht, was es doch für schlechte Menschen sind, weil das ist einfach faktisch nicht der Fall. Jeder Mensch agiert aus bestem Wissen, aus bester, auch aus besten Gedanken. Häufig ist ein Mitarbeiter nicht da, dass er jetzt denkt, oh, ich gehe jetzt zu meinem Geschäftsführer, drück dem was rein und sag dem, was er mir jetzt zu liefern hat. Nein, das ist entstanden aus einem Gefühl von mir. Ich habe einen Anspruch gefühlt darauf oder ich wurde gefühlt nicht wertgeschätzt, ich wurde gefühlt nicht fair behandelt. Und das ist, glaube ich, die ganz, ganz große Kunst, zu lernen, wie man Menschen führt und nicht nur fachlich seinen Job gut zu machen. Und da brauche ich einfach eine Ausbildung. Arnulf, du hast das über Jahre hinweg gelernt, warst 12 Jahre Marineoffizier, warst jahrelang in der Organisationsentwicklung, hast nur diese Konfliktlösung gelernt. Und ich glaube, dieses Tool, was kann ich auch von mir selber sagen, war eins der wertvollsten Werkzeuge, die ich selber lernen durfte. Und dann in der Zukunft zu schauen, wie vermeidet man solche Konflikte? Wie hast du als Beispiel nicht nur ein Gehaltslevel-Struktursystem, sondern einen regelmäßigen Rhythmus an Mitarbeitergesprächen, nicht einmal im Jahr, sondern mindestens einmal im Quartal, wenn nicht sogar monatlich, wo es eine Selbst- und Fremdeinschätzung gibt, wo auf Werte des Unternehmens, auf einen Wertekodex du der Mitarbeiter sich einschätzt, auf Rollenebene, auf Leistungsebene der Mitarbeiter sich einschätzt, Erwartungshaltungen abgeglichen werden, immer wieder dann darüber gesprochen wird, ob irgendwelche kleinen Unstimmigkeiten entstehen, die ich dann direkt lösen kann. Und da fehlt das System, weil wenn der Mitarbeiter kommt, dich erbrisst, dann ist es zu spät. Dann ist es zu spät, dann ist wie so das Kind in den Brunnen gefallen, heißt der Spruch so. Da ist das Kind in den Brunnen gefallen und du darfst, natürlich kann man das einmal lösen, aber eigentlich ist der Fehler schon viel früher entstanden, dass du kein System in der Führung hattest, vielleicht sogar die Führungskraft unter dir kein System davon hätte, weil ab einem gewissen Punkt bist du ja eigentlich unnötig und baust Systeme, dass Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern sowas lösen können, weil die Probleme, die du selber im Kleinen hast, haben deine Führungskräfte im nächsten Step eine Ebene weiter und das bedeutet endlich am Ende dann einen Rahmen zu schaffen, dass es Top-Leuten wirklich gut geht. Und jetzt hört sich das vielleicht nach viel Arbeit an. Ich sag nur eins, dich mit Menschen zu beschäftigen, die nicht deinen Werten entsprechen, die keine Verantwortung übernehmen, die nicht mitdenken, die nicht loyal sind, die vielleicht Themen nicht aussprechen, die letztendlich nicht sich in deinem Unternehmen zu arbeiten, der kostet dich doch viel mehr Nerven, Zeit, Geld auf Long-Term. Und da lohnt es sich einfach, Systeme zu schaffen, die letztendlich dir auch ermöglichen, gar nicht in so eine Scheißsituation reinzukommen, sondern eher die Stabilität zu schaffen.
Was sagst du, was kann so ein Arbeitgeber jetzt im nächsten Schritt tun, wenn er es gehört hat?
Ja. Also im ersten Step erstmal, wenn ich in so einer Situation bin, mir erstmal das Bewusstsein zu schaffen zu diesen drei Ebenen. Und wenn ich merke, das nächste Mal, es fängt immer dabei an, hey, da ist eine sachliche Forderung, die eigentlich gar nicht passt zu dem, was es ist. Ist das nicht das Sachliche, was die Ursache ist, sondern es ist in der Regel aus Systemgesetzebene. Es fängt damit an. Punkt Nummer zwei, ich wiederhole nochmal, was du vorhin gesagt hast, an den Punkt zurückgehen, an dem es mal gut war. Verantwortung zu übernehmen oder auch den Mitarbeiter mal zu fragen, ey, bevor wir das hier und jetzt sprechen, was war denn da oder war alles gut, gab es irgendwie Unstimmigkeit, vielleicht kommen dir schon selber Impulse, wo du mal merkst, da habe ich den mal ausgeschlossen, da haben wir mal nicht über das Gleiche gesprochen, da war mal nicht klar, was die Erwartungshaltung an den Arbeitgeber, an den Arbeitnehmer ist. Und das erstmal aufzulösen. Und dann Punkt Nummer drei, und das ist das, was ich jedem Arbeitgeber einfach mal empfehle zu lernen, welche Tools waren denn in meinem Unternehmen nicht vorhanden, die dazu geführt haben, dass letztendlich am Ende so ein Problem entsteht. Und da haben wir einen ganz coolen Check entwickelt in den letzten Jahren und ich weiß nicht, wie viele Stunden wir da dran gesessen sind. Das ist so ein Top-Arbeitgeber-Check, den habe ich oder haben wir dir einmal unter dem Podcast verlinkt, den kannst du kostenlos durchmachen, geht sogar 5 Minuten, bekommst eine Auswertung über dich als Arbeitgeber, wie du in der Zukunft lernen kannst, solche Konflikte zu vermeiden. Und das kann auf verschiedenen Ebenen sein. Wir hatten Gehaltslevel, Struktursystem, Rollen, Wertekodex, Mitarbeitergespräche, Führungssprache, Konsequenzenmanagement, KI-Leadership. Also es können unterschiedliche Themen sein, die dazu führen. Und deswegen kann ich dir ans Herz legen, ich weiß nicht, ob du darauf raus wolltest, aber auf jeden Fall mal zu schauen, was die Ursache vielleicht auch war, um das zu verstehen. Und das verlinken wir einmal unter dem Podcast, den sollte jeder einmal gemacht haben. Den aktualisieren wir auch einmal im Jahr. Das heißt, da gibt es wie so einen Top-Arbeitgeber-Index, kannst du dir vorstellen, weil wir jetzt knapp über 5000 Beratungen in nahezu allen Branchen gemacht. Und wenn du jetzt denkst, nein, bei mir ist es anders, meine Mitarbeiter sind speziell, glaub mir, wir haben nahezu alle Branchen gesehen, vom Rohrreiniger, Garten- und Landschaftsbau, Hähnchenwagenunternehmen, von der Luftrettung, IT, Steuerberatung, Pflege, Sozialhilfe, Kita und allem drum und dran. Und am Ende arbeiten überall Menschen und die Situationen, die wir heute gesagt haben, vielleicht kannst du dich damit identifizieren, die haben wir schon x Male in unterschiedlichsten Branchen und Konstellationen gesehen, weil wo Menschen arbeiten, gibt es halt auch zu Systemgesetzverletzungen, die ich halt letztendlich lösen darf.
Am Ende ist das wichtig, dass du da auch so ein Rollenbild von dir mal in der Zukunft entwickelst, ne? Weil viele Geschäftsführer sind so wie so dicke, kleine, weinende Babys, wenn dann jemand zu ihnen ankommt mit so einer Geschichte, da sind so aufgeregt und boah, sind fahren hoch, runter und so weiter. Und ich vergleiche das immer mit einem König. Ja? Im Endeffekt bist du der König eines kleinen Reiches, was du führst. Und das musst du mit Ehre und Würde, mit Ruhe und mit Klarheit und Gelassenheit tun. Und wenn jetzt einer von deinen Leuten ankommt mit so einem Anliegen, dann ist das professionell zu behandeln. Und wenn ich merke, ich bin nicht in diesem Standing, dann weiß ich halt auch ganz genau, wo ich stehe. Deshalb entwickle ein positives Bild von dir, sieh, wo du vielleicht gerade bist, dass du von diesen Umständen hin und her geschmissen wirst. Mach den Check auf jeden Fall, da hast du eine klare Auswertung, wo du gerade stehst und nimm dir das vor, dass du da an dir, an deiner Persönlichkeit, an deinem Unternehmen arbeitest, damit du da Ruhe reinbekommst, weil aus dieser Ruhe schaffst du Stabilität und durch Stabilität entsteht Gewinn und durch Gewinn entsteht Wachstum und das ist, damit ist die Folge, würde ich sagen, abgeschlossen.
Genau, aber da haben wir einen guten Impuls gegeben, wie gehe ich um mit Mitarbeitern, die mich erpressen.
Genau.
Wenn du ähnliche Themen hast oder Situationen hast, schreib sie gerne mal in die Kommentare. Oder wenn dich eine andere Situation interessiert, wenn du mal sagst, ey, der Mitarbeiter hat das und das gemacht, bitte keine Namen drunter verlinken, also nicht sagen, der Mitarbeiter XY, sondern die Situation beschreiben in den Kommentaren, dann können wir da gerne mal drauf eingehen. Alle Fragen, die wir hier mit reinbringen, die sind eigentlich entstanden aus Praxissituationen. Wenn du sagen willst, ey, ich hatte neulich noch das Gespräch mit einem Geschäftsführer, dessen Mitarbeiter ihn erpresst war, leite ihn den Podcast mal weiter. Eins ganz, ganz wichtig, wir haben einige Hörer des Podcasts, die den Podcast noch nicht abonniert haben. Deswegen geh auch einmal auf die Glocke, abonniere den Podcast, dass du keine Folge verpasst. Wir haben auch viele immer coole externe Gäste dabei. Mach den Top-Arbeitgeber-Check. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist und sag ganz liebe Grüße aus Hamburg und gib Randolf das letzte Wort.
Ja, in Hamburg sagt man Tschüss. Macht's gut!
Das war der Top-Arbeitgeber-Podcast Personal und Führung im Fokus. Wenn du Personal strategisch und führungssystematisch aufstellen willst, dann bleib dran. Der Top-Arbeitgeber-Standard ist das neue Normal und du bestimmst, ob dein Unternehmen dazugehört.